Stup. Lukas 9, Vers 37. Es begab sich aber am folgenden Tag, als sie den Berg hinunterstiegen, dass ihm eine große Menge entgegenkam. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge, der rief und er sprach: Meister, ich bitte dich, sieh doch meinen Sohn, denn er ist mein Einzigster. Und siehe, ein Geist ergreift ihn, und plötzlich schreit er, und dann zerrt er ihn hin, und er zerrt ihn her, so dass er schäumt, und er will kaum von ihm weichen, ohne ihn zu misshandeln. Und ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich denn noch bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn hierher. Und noch während er auf ihn zukam, da warf der Dämon ihn nieder und zerrte ihn. Aber Jesus befahl dem unreinen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihn seinem Vater wieder. Lukas hält sich bei der Geschichte ziemlich kurz. Von daher müssen wir heute in den Parallelstellen im Matthäus- und Markus-Evangelium mal gucken, weil sonst kommt der wahre Sinn von dem Geschehen hier nicht raus. Ja. Aber erstmal, hier ist halt der Mann und wieder zum dritten Mal jemand, dessen einziges Kind tot oder krank ist. Ne? So, und Jesus kommt da runter und er sieht diese Not. Ne? Wurde gerade verklärt, also hatte gerade Party mit Mose und Elia auf dem Berg, ne? Mit Petrus und Johannes und Jakobus, so, die da eingepennt sind, während die da besprochen haben, wie Jesus denn Ausgang ist. Ne? Das letzte halbe Jahr in dieser Welt. Haben auch gehört, dass er sterben muss und auferstehen, ne, von Mose selber und Elia, so, und ne, Petrus bestimmt immer noch ein bisschen beschämt, so, weil er eine große Klappe, ne, so, und da sitzt, aus dem Schlaf wach wird, und da stand halt so ein, und er wusste nicht, was er sagen solle, weil er so erschrocken war, ne, dass er ich baue dir ein Haus und Jesus dir auch, ne, so, und auf einmal kommt Papa vom Himmel runter die Stimme, ne, und sagt halt zu Petrus so: Silence, du bist still, du hörst, was mein Sohn sagt. Denn das ist mein ausgewählter Sohn. Ne? So, und jetzt kommen sie wieder runter, so, und da wartet schon wieder das Volk. Ne? Die Menschen sind hungrig nach Jesus, und das kann man auch hier sehen. Selbst die Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben oder andere Götter nachfolgen oder noch kein Bild haben, noch auf der Suche und alles miteinander vermischen, egal welcher Mensch, auch Wissenschaft oder Atheist, der Mensch hat diese Sehnsucht, ne? Diesen tiefen Hunger nach dieser Erfüllung, die wir halt ohne Christus nicht haben können. Ne? Wieder zusammen zu sein mit Gott, so im Frieden zu sein, ne, dieses wahre Leben zu leben und zu spüren, so, dass uns verloren gegangen ist nach dem Sündenfall. Ne? Und du kommst zu Christus und Christus nimmt Wohnung und auf einmal kommt dieses Leben wieder rein. Ne? So, und du kostest und du schmeckst und du merkst, jetzt bin ich satt. Ne? Jetzt wird endlich mein Hunger und mein Durst gestillt. So, und die Menschen sind da und warten, aber wir haben das letzte Woche gesehen, die Menschen sehen halt nur Jesus als Menschen, ne? Als Prophet oder als Johannes der Täufer oder als jemand, der Wunder tut, so, aber erkennen halt nicht, dass der Messias Gott ist. Ne? Petrus kriegt die Einsicht von Gott, so, und sagt es dann, als Jesus ihn fragt, so: Und was denkst du, wer ich bin? Ne? Ja, du bist der Sohn Gottes. So, und so sind die Menschen hier und suchen erstmal Segen für sich selber. Ne? Ich will Heilung. Ich will Wunder sehen, ich will unterhalten werden, ich will mehr von diesen Worten hören, ne, der Weisheit. So, und das ist krass, weil wenn du mal überlegst, da ist diese riesen Volksmenge und die schreien bestimmt alle und reden laut durcheinander. Ne, wenn du in der Stadt bist oder im Park und irgendwas, wo viele Menschen sind, oder selbst in einem vollen Café, ne, so, und du hörst nur Stimmen, es ist einfach nur laut, obwohl jeder normal redet. Ne. Aber das ist dieser Mann und der ist so hilflos, so ein, weil anscheinend, als die 12 ausgesandt wurden, haben sie anscheinend den Mann mit seinem Sohn auch gefunden oder getroffen. Aber er sagt halt, deine Jünger konnten den nicht austreiben. Ja. Und so kommt er jetzt und steht vor Christus. Und seine Stimme ist so laut, dass man sie aus der Masse her hört. Ja. So, dieser Mann gibt alles, um Christus zu begegnen. Wenn wir jetzt im Markus gucken, ich lese mal vor, im Markus, ja, 9, Vers 14. Aber ich will gar nicht so viel, weil die Geschichte ist ja immer die gleiche, aber hier kommt es halt jetzt zu dem Mann und ich lese mal ab Vers 23. Jesus aber sprach zu ihm, oder vielleicht ein bisschen vorher, Vers 22, und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, der Dämon, das Kind, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich doch über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater den Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Hier ist halt eine Sache. Christus steht da und er schaut halt immer ins Herz. Ne? Und ich meine, dieser Mann hier, dieser Vater glaubt gar nicht, dass Christus das kann. Ne? Aber trotzdem, es ist so ungefähr wie mit Medizin. Du hast Krebs, meinetwegen liest dann einen Artikel, so einen rohen Blumenkohl fressen. So, und das hilft, ne? Und wenn du alles durch hast, jede Medizin, dann ist es ein Strohhalm, an den du dich klammerst, auch wenn du weißt, dass der abbricht, ne? Aber trotzdem, man probiert's, ne? Wir Menschen sind hilflos, ne? Gefangene, von dem Physischen, ne? Von dem Begrenzten und von dem, was kaputt geht. Und so steht der Mann hier und das ist halt sein Strohhalm. Er erwartet nicht wirklich, dass Christus schafft, den Dämon auszutreiben, weil seine Jünger haben es ja auch nicht gepackt. Ne? Aber trotzdem ist es nochmal die letzte Chance. So, ne? Und er kommt da und Christus guckt ihn an und sagt aber, hey, das ist aber nicht der Weg, wie ich mit meinen Menschen umgehe und wie meine Menschen mit mir umgehen sollen. Ne? Christus will ihm hier lernen, so dass er zu allem fähig ist. Ne? Und er kommt und er sagt, du musst glauben. Ein weiteres Problem, das findest du im Matthäus-Evangelium, sind die Jünger, ne, die ja nicht heilen konnten. Und das ist im Matthäus 16. Nee, Quatsch. 17, genau, 14. Und ich lese mal Vers 19. Also der Knabe ist jetzt wieder gesund. Und dann, da traten die Jünger allein zu Jesus und sie sprachen, ja, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sag euch, wenn ihr Glauben hättet, nur wie ein Senfkorn, ja, so würdet ihr zu diesem Berg dort sprechen, heb dich weg von hier, dorthin. Und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art, die färbt nicht aus, außer durch Gebet und durch Fasten. Also auch die Jünger die haben ja Glauben. Ich meine, die 12 sind ausgegangen und haben die Vollmacht bekommen, sind zurückgekommen und gesagt, ja, die Dämonen waren uns untertan und wir haben geheilt und evangelisiert und was auch immer, ne? Also der Glaube war ja da, den Christus gefordert hat, aber ihr Herz war halt nicht richtig. Ne? Das, was Christus hier seinen Jüngern jetzt lehrt, ist halt dass es mehr gibt als einfach nur diese Formeln, die sie von Christus sehen und lernen. Ne? Und er sagt hier, nur durch Gebet und Fasten kann dieser Dämon ausgetrieben werden. Ne? Und jetzt nehmen manche den Vers und machen daraus eine eigene Lehre. Ne? Und so kommt dann der Exorzist oder so, ne, wo verschiedene Bibelstellen oder sonst was Gebete gesprochen werden, bestimmte Rituale und bla und dies und jenes, ne, aber Christus hat überhaupt keine Zeit, jetzt ins Gebet zu gehen, erstmal, ne, und bestimmte Worte zu sprechen und erstmal zu hungern, ne, zu fasten, um Gott zu suchen in seiner Kraft, sondern dieser Mann steht vor Christus und Christus sagt, du bist geheilt. Hau ab, Dämon. Ne, und der Junge ist geheilt. Also kann das damit nicht gemeint sein. Ne? Und Glaube ist halt mehr als einfach nur das Verständnis zu haben, was ein Christ ist, ne? Oder was Gott will in seinem Wort. Oder dass man dient und dass man betet und dass man sich enthält von bestimmten Sachen, so das Fasten, ne? So ein ist ein Lebensstil, glaube. So ein, ist auch ein Lebensstil, den Christus hier vorlebt. So ein, und was Christus hier ihnen sagen möchte, ist, ne, ihr müsst vorbereitet sein. Ja, und ihr müsst connected sein mit Gott. Ja, weil auch bevor jetzt schon der Kampf kommt, ja, ihr müsst erstmal in Gott sein. So, und es ist viel wichtiger, dass ihr Gemeinschaft mit eurem Schöpfer, und zwar lebendig und individuell. Und es ist wichtig, dass ihr einen Lebensstil führt, der gesund ist und sauber macht, innerlich und äußerlich. Ne? Dieses Fasten steht, ich habe es heute gesucht, aber ich habe es nicht gefunden, in Jeremia oder in Jesaja redet Gott über das Fasten, was für ihn Fasten ist. Ne? Und er sagt, ja, warum hungert ihr denn und geißelt euch selbst? Wie blöde. So ein, ist überhaupt nichts wert, weil euer Herz schreit nicht nach mir. Ne? Ein angenehmes Fasten ist für mich, dass ihr armen Menschen helft, so ein, dass ihr euch selbst einbringt mit Barmherzigkeit und Güte und Sanftmut. So ein, das ist ein Fasten, ein wohlgefälliges. So wie der barmherzige Samariter. So ein, ne, weil dieser Mann investiert sich selbst, seine Überzeugung, seine Kultur, was ihn ausmacht, so ein, und er nimmt ihn und opfert seine Zeit und seine Kraft, ihn auf den Esel zu häppeln, da ihn zu putzen und zu reinigen und die Wunden zu heilen. Er bezahlt Geld, was er eigentlich nicht für einen Fremden ausgeben muss, um die Miete da zu bezahlen und alles, was er braucht, ne? Das Essen und Trinken. So ein, und er bleibt dran und sagt, ich komme mal wieder zurück, wenn ich meine Reise beendet habe, so ein, und wenn da noch mehr Kosten entstanden sind, ich bin bereit, das nur auch zu zahlen. So ein, sorgt dafür, dass er auch sicher ist außerhalb. So ein, das ist ein Fasten. Ne? Hier zur Fastenzeit, was da viele Christen machen oder Nicht-Christen, ne, das ist eher Hungern oder Diät oder keine Ahnung. Ne, so ein Ego ein bisschen aufpolieren. Ne. Jesus hat gesagt, wenn ihr fastet und ihr geht in die Öffentlichkeit, dann wascht euer Gesicht und lasst es niemand sehen. Das ist eine Sache zwischen mir und dir. Ne. So ein Fasten bedeutet nur, dass man sich selber zurücknimmt für Gott oder jemand anderen. Das ist Fasten. Ich sterbe mich selbst, verleugne mich selbst in dem Moment. Und Gebet ist nur Zweisamkeit mit Gott. Und mehr nicht. Von der, was Christus hier sagt, ist so ein lebt Gott ausgerichtet. Und dieser Glaube hier, der, da kommt auch Christus und sagt so, ihr braucht gar nicht so einen Riesenglaube. So ein übles Image, so eine absolute Kontrolle über allem, perfekte Menschen, die sich selbst geißeln können, so ein, und jedes Wort parat haben und mächtige Gebete und große Dienste, so ein, nee, es würde mir schon reichen, wenn ihr einen Glauben habt, der so klein ist. Ne? Das würde vollkommen reichen. So ein, aber ihr glaubt mir nicht, so ein, ne? Ihr sucht einen großen Glauben, so ein, aber anstatt einen großen Gott zu suchen. Ne? Lieber ist mir einen kleinen Glauben zu haben, so ein, aber dafür einen Menschen, der einen großen Gott sieht. So, und wenn du über Glauben guckst, dann musste ich heute Hebräer 11. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist das einzige Buch, das ich immer nicht finde. Weiß ich mal. Ich habe heute schon eine halbe Stunde gesucht. Ja? Gut, ich hab's. Okay, Hebräer 11, was habe ich gesagt? Vers? Okay. Dann Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen, Denn wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist. Und wer zu Gott kommt, der muss auch glauben, dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also, Glaube hat was damit zu tun, dass man davon ausgeht. Man ist sich sicher, Gott, du bist da. Das ist ein Glaube. So ein Gott, du wirst tun. Du wirst machen. Glaube hat nichts mit Zweifeln zu tun. Gehört da nicht rein. Weil in Vers 1 und Kapitel 11, es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft. Wenn ich was hoffe, sehe ich es nicht. Warte es vielleicht so, aber ich bleib da trotzdem dran, total stur. Ein Beharren auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also Glaube muss man nicht verstehen. Glauben muss man nicht sehen. So ein Glaube sagt einfach, so ist es. Punkt. Aber wir wissen auch, dass Glaube ohne Liebe halt unwichtig ist. Das ist im 1. Korinther 13, Hohe Lied der Liebe. Da steht in den ersten drei Versen, und wenn du Glaube hättest, so dass du Berge versetzen kannst, wenn du alles Wissen hättest und alle Erkenntnis und Weisheit, oh Gott, wenn du dein letztes Hemd geben würdest, aber hast keine Liebe in diesem Glauben, dann ist es absolut nichts wert. Ist unwichtig für Gott und für dich und für andere. Ja. Also Glaube ist mehr als nur Werk, sondern Glaube muss aus der Liebe herkommen. Ja. Und das ist das, was die Jünger halt noch lernen müssen. Und lernen, was wir lernen müssen, wozu unsere Werke nützlich sind und worum es Gott wirklich geht. Ne? Der Sohn ist geheilt, der Papa ist glücklich, und die Menschen stehen da mit offenem Mund. Vers 43 in Lukas 9. Es erstaunten aber alle über die große Macht Gottes. Als nun alle verwunderten über alles, was Jesus tat, sprach er zu seinen Jüngern: Lasst diese Worte in euren Ohren dringen, denn der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Sie aber verstanden das Wort nicht, und es war vor ihnen verborgen, so dass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn wegen dieses Wortes zu fragen. Hier ist ein Christus und er sagt zum zweiten Mal, und wenn du Matthäus und Lukas, Matthäus und Markus guckst, sagt er, der Sohn des Menschen muss, in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Ich lese jetzt einfach, ich habe ja ein Bändchen hier drin. 9, Vers 30 war das, ne? Und sie gingen von dort weg und zogen, Vers 31, zweite Hälfte. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert. Und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, da wird er am dritten Tag auferstehen. Sie verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und hier ist jetzt Christus und sie sehen diese krasse Wunder und die Autorität, weil wenn du Markus Matthäus liest, dieser Geist oder dieser Mensch war stumm und taub. Ja. Und da kommt auf einmal Christus an und dann liest du da, der Geist erkennt ihn und auf einmal fängt er an, sich zu wehren und auszurasten und der Junge fällt um, ne? Und Dämonentheater halt. Er sieht und erkennt Christus und reagiert. Ne? Und dann spricht Christus und befiehlt und sagt zu diesen tauben Menschen, du gehst und bist gesund. Ne? Und er hört. Ne? Unser Christus ist Gott. Und deswegen sitzen auch die Menschen da und sagen, wow, das ist Wahnsinn. Das ist unerklärlich. Ne? Und jetzt kommt Christus hier und hat gerade seine Vollmacht und Allmacht bewiesen und kommt und sagt zu seinen Jüngern, aber ich werde unter Menschenhand kommen, die werden mich töten. Und die Jünger haben Panik und Angst und verstehen es einfach nicht, weil es ihnen zu schwer ist. Wie kann das sein, dass dieser mächtige Herr nicht siegen wird und umgebracht wird. Wie kann es sein, dass Menschen stärker sind als du, Jesus, als der Sohn Gottes? Und das ist eben das Schöne. Ne? Christus wurde vorbereitet. Christus hatte immer Gemeinschaft mit Gott. Er pflegte das Gebet in der Einsamkeit, auch an stressigen Tagen, weil da hat er seine Weisheit und seine Kraft und Führung bekommen. Jesus war immer vorbereitet, zu jeder Zeit zu handeln nach Gottes Willen. Das, was Christus gebetet hat und gefragt hat, so, das ist auch passiert. Und das ist halt wichtig, wir müssen verstehen, wem wir da überhaupt nachfolgen. Aber guck dir Christus an, hier, wie er halt sagt, so, aber ich werde mich schwach machen. Ich werde mich demütigen und mich demütigen lassen. So, Jesus ist ja absolut ruhig in Gottes Plan. Obwohl das, was ihn erwartet, echt Panik verursachen wird im Garten Gethsemane, dann, wo man eine laute Stelle haben, was in Jesus so drinne vorgeht, diese menschliche Seite. Ne? Wo er absolut am Ende ist und, weißt du, und unter Tränen sagt, ich will das nicht, ich will diesen Weg nicht gehen. Ich will nicht getrennt sein von dir. Ich kann nicht getrennt sein von dir. Aber nicht mein Wille, sondern deiner, Vater. Aber trotzdem war Jesus ruhig in seinem Alltag. Ne? Und obwohl er schon wusste, was auf ihn zukommt, so hat er alles unter Kontrolle. Und das ist eben dieses Leben, diese Glaube, diese lebendige Glaube, den auch der Vater uns schenken möchte und da baut jeden Tag. Ja. Zu lernen, zum großen Gott nachzufolgen und ruhig zu werden. Ruhig zu werden in seinen Plänen, auch wenn die unseren entgegenwirken, so ein ruhig sein in den Momenten, wo es schwerer wird oder man mehr trägt, zu kontrollieren, den Alltag und sich selbst, sein Fleisch und all die Gefühle und Ängste. Ne? Das ist was Wunderbares, aber das wird nie jemand erlernen, der wie ein Pharisäer oder ein Schriftgelehrter lebt. Ja? Der sich um alles dreht, was im Christentum zu tun ist und was Gott sagt und was auch gut ist, ne? Sondern aber nie diese innere Fülle zu haben, mit Christus. Von daher lasst uns lernen, im Gebet und im Fasten zu bleiben, darin zu wachsen, die Zeit mit Gott zu genießen. Was nützt es hier, wenn wir schöne Lieder singen, aber im Endeffekt überhaupt nicht mit Gott zusammen gerade sitzen und ihn angucken dabei? Was nützt es, wenn ich all diese großen Werke und Erkenntnisse habe und die Schrift studiere, ne? Oder sozial bin und alles tue, alles Mögliche, um Menschen zu helfen. Was nützt es, wenn Gott Wunder durch mich tut, aber ich überhaupt nicht in ihm bin. Das, was Christus uns geschenkt hat, ist, dass wir nicht für irgendeine Kirche oder irgendeinen Menschen leben, sondern dass wir die Kirche sind. Ne? Dass wenn es jemand gibt, für den wir leben, dass er das ist. Ja, und ja, du zeigst mir oft dass ich dir nicht vertraue oder nicht glaube. Selbst wenn ich die richtigen Schritte tue, wie der Mann, aber ja, ich sehe oft, dass mir die Dinge und das Drumherum oft größer und mächtiger scheint als du und deine Fähigkeit. Ja, ich danke dir, dass du dich immer wieder beweist, dass du immer wieder treu bist. Dass dir unsere Schwachheit egal ist. Ich danke, dass du Stärke bist. Bitte führe uns im Alltag und lehre du uns, dir zu vertrauen in allem. Ja. Uns tut gut, Dinge loszulassen, um mit dir zusammen zu sein. Ja, bei dir ist Weisheit, die der Kenntnis und Freude, die den Verstand übersteigt. Ja, und so bitte ich dich für jeden Menschen hier drin, ob er dich kennt oder nicht, dass du segnest und erwächst, dass du laut bist und lauter warst und dann laut bleibst. Ja. Wir lieben dich und wollen dir Danke sagen für diesen neuen Weg, den du uns geschenkt hast. Amen.
Lass uns noch zwei, drei Lieder singen. Gebete sind sehr erwünscht. Mhm.